Das ist eine sehr freundliche Begrüßung von dir. Ich habe mich vorher gewappnet in der letzten Zeit. Am Donnerstag war ein Werbeprospekt für Österreich drin. Lebensgefühl und dann 20, 30 Seiten, wo man eingeladen wird, irgendwo nach Österreich zu reisen als Deutscher. Also habe ich gedacht, ich hoffe, dass sie mich nicht zerreißen. Es gibt nur ein Hindernis vorne, steht drauf, in Kooperation mit der Deutschen Bahn. Aber es gibt eine Rettung und hinten taucht dann die ÖBB auf, wenn jemand stecken bleibt. Das sind die drei Schritte, die wir heute im Laufe des Tages mit mir vorhaben, dass Sie einmal sehen, anders ist das neue Normal, dann etwas später lebendig in veränderten Zeiten und dann noch der Tanz in die Zukunft. Fangen wir mit anders ist das neue Normal an. Jetzt müsste das hier funktionieren, das tut es schon nicht. Hanna, klick nicht weiter. Ja, danke. 2. April 2021, Neustift im Stubaital. Kurz nach 2 Uhr in der Nacht werden die Bewohner des Ortsteils Scheibe höchst unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein 5x3 Meter großer Felsbrocken schlägt in ein Wohnhaus ein und bleibt in der Fassade stecken. Das wird zunehmen. Und wir sind allesamt auf die Folgen des Klimawandels noch lange nicht gut genug vorbereitet, geschweige denn, ihn irgendwie zu bremsen oder gar zu stoppen. Ich war 2 Monate später, im Juli 21, in meiner Kirche daran beteiligt, die Gemeinden zu besuchen, die durch die große Flutkatastrophe in Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie davon gelesen haben, mit über 170 Toten, vor allen Dingen in der Ahr und in der Nähe von Köln, Euskirchen. Ich war daran beteiligt, meine Kirche schickte Pensionäre hin, möglichst schnell guckt nach, wie geht es den Gemeinden. Und ich war dann an der Wupper, da waren zum Glück keine Todesopfer. Ich habe nie vorher ein Gemeindehaus gesehen, das vom Boden bis zur Decke völlig vom Wasser durchspült worden war. Und dann waren wir in der Wohnung des Küsters. Gibt es das hier auch, Küster? In Württemberg heißt das Mesner. Ich lerne das jetzt alles. Da ist einer im Urlaub und kommt aus dem Urlaub zurück und seine gesamte Wohnung ist einmal durchgespült. Der gesamte Bestand, inklusive allem, was drin ist, Möbel, Schränke, Wandbänke, alles raus auf den Müll. Und wenn er wiederkommt, ist die Wohnung leer und schmutzig. Der Wandel ist ein Bild für die Kirche. Unerwartet, es kommt, ob wir es wollen oder nicht. Vielleicht nicht so dramatisch wie dieser Felsbrocken, aber mit Folgen, die wir bewältigen müssen. Wie begegnet man dem Unerwarteten? Wie reagieren Sie in Situationen, auf die Sie nicht vorbereitet sind? Wenn es gar keine Chance gibt, sich vorzubereiten? Wenn man das nicht einfach vertagen kann, da sind wir ja eigentlich gut drin. Wenn Sie in einem Gemeindeleitungsgremium sitzen, dann kennen Sie das. Wir kommen nicht weiter, wir vertagen erstmal, aber das geht manchmal nicht mehr. Wenn ich selber oder die Gemeinde schlicht schnell und unter Risiko reagieren muss. Die Portugiesin Maria João Pires ist eine der großen Pianistinnen dieser Welt. Mozart-Spezialistin. 1997 spielt sie mit dem Dirigenten Ricardo Chailly und dem Amsterdamer Konzertgebäudeorchester, also auch ein weltberühmtes Orchester, ein Klavierkonzert von Mozart. Ich weiß in dem Film nicht, ob es in Wien oder in Amsterdam ist. Und dann bei den ersten Takten des Orchesters merkt sie zu ihrem tiefen Erschrecken, sie hat sich auf ein ganz anderes Klavierstück vorbereitet, auf das, was das Orchester anspielt. Das ist schlimmer, als wenn sie in der Klassenarbeit saßen und merkten, diese Aufgaben habe ich nicht geübt. Künstler dieser Weltklasse bereiten Stücke aus ihrem Repertoire vor. Sie müssen sich immer wieder neu in das Stück reinbegeben, damit es lebendig wird. Wo auch immer das Missverständnis entstand, Maria Pires ist nicht vorbereitet und in ihrem Gesicht breitet sich Fassungslosigkeit aus. Die evangelische Kirche spielt auf vielen Ebenen mit, auch in der Diaspora-Situation in Österreich. Wir haben ein flächendeckendes System, um das uns manche andere gesellschaftliche Kräfte beneiden. Wir haben überall Gebäude, wir haben Organisationen und die Wirkung wird lokal oder regional oder national gesteuert. Das Evangelium kann über die Ortsgemeinden, kann über Dienstangebote wie das Werk für Evangelisation und Gemeindebau, über kirchliche Orte oder über neue Formen von Gemeinde. Zumindest kann das Evangelium theoretisch viele Menschen erreichen. Die diakonische Dimension in Deutschland ist das so, genießt eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Man richtet sich über die Kirche auf, aber Diakonie dürfen wir machen. Finden Sie auch gut, wenn Sie es nicht bezahlen müssen. Ne? Es ist erstaunlich für mich, wie viel gelingt und wie sehr sich Ehren- und Hauptamtliche engagieren. Aber zunehmend sind Gesamtkirche und Gemeinden mit unerwarteten Veränderungen konfrontiert. Und auf diese Veränderungen haben uns unsere Erwartungen nicht vorbereitet, unsere Gewohnheiten erst recht nicht und vor allen Dingen nicht unser Verhaltensmuster. Denken Sie an die Corona-Pandemie 2021, die hat in Deutschland, das wird bei Ihnen nicht anders gewesen sein, viele Formen von Gottesdiensten, Abendmahl, von Gemeindeleben und von Kasualien in einer vorher nicht vorstellbaren Weise durcheinander gewirbelt. Es gab keine Modelle, die man übernehmen konnte, so zwischen Februar und Sommer 2021. Und vor kurzem ist in Deutschland die Missbrauchsstudie über die evangelische Kirche vorgestellt worden mit einem verheerenden Echo in der Öffentlichkeit. Und wir erschrecken und wachen irgendwie auf und denken, das ist doch bei uns auch nicht wirklich anders als in der katholischen Kirche gewesen. Da haben wir uns immer noch hingeflüchtet. Wie reagieren Kirche, Gemeinde und Diakonie und Leitungsgremien auf unerwartete Strukturbrüche? Wie reagiert man auf gesellschaftliche Herausforderungen, wenn man nicht einfach abwarten oder einen Ausschuss einsetzen kann? Wenn den Expertinnen die Antworten entgleiten? Wenn die Leitungsverantwortlichen einer Kirche ihre Ratlosigkeit in aufwendige Strukturprozesse strecken? Was macht eine Pianistin, die zu ihrem Schrecken merkt, ich habe mich auf etwas anderes vorbereitet? Ich zeige Ihnen 2 Minuten aus diesem Konzert. Der Film ist eigentlich, der steht im Internet, kann sie auch nochmal angucken, der Film ist eigentlich über den Dirigenten. Und die Filmemacher merken, da läuft irgendwas vorne und zoomen dann auch sehr auf die Pianistin. Wir können aus ihrer Reaktion etwas lernen. Der Dirigent wird zwischendurch interviewt auf Englisch, und die Untertitel sind auf Holländisch, aber man ahnt ungefähr, worum es geht. Ja, sehen Sie mal, ich muss jetzt auch Österreichisch verstehen. Warum soll ich Ihnen nicht auch was zumuten? Hören Sie sich das mal an.
She was shocked because she was expecting us to play another concerto. So when I started the first bar of the D minor concerto, she kind of jumped and panicked like an electric shock, I think. And she couldn't consider even moving ahead playing, you know. And then we talked a moment, And she told me I was expecting to play a completely different piece. I do what I can do if I remember. And the miracle is that she has such a memory that she could, within a minute, switch to a new concerto without making one mistake.
Mich fasziniert dieser Filmclip. Der Dirigent deutet ihre Reaktion wie die Erfahrung eines Elektroschocks. Und sie hat von den ersten Tönen des Orchesters bis zu ihrem ersten Einsatz 2 Minuten 23 Sekunden Zeit. Das ist nicht viel. Dann beobachtet die Kamera sowohl Ricardo Chailly wie auch die Pianistin Pirisch, wenn das Orchester mit großer Spielfreude das Mozart-Konzert beginnt. Und dann passiert in diesen 2 Minuten etwas ganz Erstaunliches. Aus ihrer Fassungslosigkeit, eine kurze Kommunikation der Ratlosigkeit mit dem Dirigenten, dann schließt sie die Augen und sammelt sich und dann beginnt sie punktgenau mit ihrem Einsatz. Die Kirche erlebt im Augenblick eine vergleichbare Situation. Worin wir uns sicher glaubten, was wir gewohnt waren, da ist es. Was wir gewohnt waren, ist wenig gefragt. Andere Themen, andere Interessen und Aufgaben sind längst gesellschaftlich angespielt. Wir haben wenig Zeit, um uns umzustellen. Toll, dass Sie sich diesen Samstag gönnen, statt zu sagen, ich müsste noch unbedingt. Wir können nicht mehr in eine abgesicherte Lage reingehen. Wir müssen wählen. Lassen wir uns auf die neue Situation ein mit allen Risiken unter Verlust der gewohnten Sicherheiten, ohne dass wir das Gelingen wie so oft in der Hand haben. Oder drehen wir uns nach hinten um, fliehen in das Gewohnte, sagen damit auch ein Stück der Öffentlichkeitswirkung ab, ziehen uns zurück. Von Maria Pirisch kann man etwas über Reaktionen unter Schock oder unter Überforderung oder Umgang mit dem Unerwarteten lernen. Das erste ist, dass sie die Veränderung annimmt und darin die Situation, in der sie ist, ernst nimmt. Sie flüchtet nicht aus diesem Musikeralbtraum, sie bricht das Konzert nicht ab. Aber sie geht mit ihrer Angst und Fassungslosigkeit um. Und das kann man an ihrer Mimik deutlich ablesen. Die denkt die Alternativen kurz durch. Hand abgestützt, dann dieser eine hilflose Blick ins Orchester und dann die Information an die Dirigenten. Sie sagt zuerst, ich kann das nicht. Das Zweite ist, dass sie Unterstützung sucht. Dann gibt es diesen kurzen Dialog mit Chailly, während er gelassen dirigiert. Sie sagt sinngemäß, so habe ich es mir übersetzt, ich habe ein ganz anderes Stück erwartet, ich habe die Noten nicht mit. Und dann spricht er ihr zu, du hast das doch in der letzten Saison gespielt. Und dann noch einmal dieses ermutigende Lächeln von dem Dirigenten, du kannst das sehr gut. Also auf Deutsch, ich traue dir das zu. Erinnert sie also an ihre Ressourcen, an ihr Können. Er fordert sie auf, sich selbst zu vertrauen. Was ist das für ein furchtloser, ein ermutigender, ein positiver und vertrauensvoller Partner. Du hast etwas, du kannst etwas, aber das muss uns oft ein anderer zusprechen. Und dann schaltet sie um auf die neue Situation. Ihr Mut und der Zuspruch schaffen diesen unglaublichen Moment. Sie zieht sich einige Augenblicke zurück, um sich auf das nun Neue einzustellen. Der Dirigent kommentiert, sie hätte solch ein phänomenales Gedächtnis, das wäre ein Wunder, dass sie in wenigen Minuten auf ein völlig neues Stück umstellen kann. Mozart hat fast 30 Klavierkonzerte geschrieben, ja, also und jedes so 20 bis 25 bis 30 Minuten lang und tausende von Noten. Also ist sowieso für mich ein Phänomen, wie die das auswendig können. Sie ruft ab, was in ihr liegt, ihre Gaben, ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Kraft. Und dann geht sie die Aufgabe mutig an. In dem Moment, wo sie einsetzt, lässt sie Furcht und Angst zunehmend hinter sich. Man merkt das in diesen 2 Minuten des Films. Sie geht dann immer mehr auf in der Aufgabe, dieses Stück so gut wie möglich zur Freude der Zuhörenden zu Gehör zu bringen. Sie gewinnt mit jeder Note mehr Vertrauen, ihre Fassungslosigkeit verschwindet und sie spielt in wunderbarer Intensität bis zum Ende. Wir könnten als Kirche von diesem mutigen Sprung, von ihrem faszinierenden Entscheidungsweg einiges lernen. Das erste wäre, dass wir die Veränderung ehrlich wahrnehmen. Kennen Sie das? Es ist in Ihrer Gemeinde natürlich ganz anders. Wir nehmen die Gegenwart wahr mit Akzenten, auf die wir nicht gut oder vielleicht gar nicht vorbereitet sind. Aber wir haben doch keine andere Gegenwart. Wir haben auch keine anderen Menschen als die, unter die Gott uns gestellt hat. Zur ehrlichen Wahrnehmung dürfte auch gehören Ratlosigkeit und Angst. Solange das nicht unsere Handlungswege verstellt. Vor allem gehört aber dahin, dass wir die Ratlosigkeit vor Gott bringen. Das kann eine Klage sein, das kann Fragen sein, das kann eine Suche im Gebet sein. Das sind alles elementare Handlungswege des Glaubens. Und darin beginnen wir die Veränderung auch anzunehmen. Und dann ist es wichtig, dass wir Unterstützung und Ermutigung suchen. Das sind doch kostbare Güter in Zeiten von Müdigkeit und Resignation. Wer erinnert Kirche und Gemeinde an das, welche Verheißungen ihnen anvertraut sind? So wie Katrin das eben von Saul erzählt hat. Tauschen Sie sich eigentlich mit Ihren Nachbargemeinden aus? Ermutigen Sie sich gegenseitig? Versuchen Sie, den Auftrag Jesu neu zu hören, gründlich zu denken und möglicherweise für eine zunehmend distanzierte Gesellschaft zu formatieren? Wer ermutigt uns, zuerst auf das Evangelium zu hören? Wieder neu? Es könnte doch Ihre Nachbargemeinde sein. Vielleicht sind das die stillen Betenden. Und manchmal sind es auch unerwartete Stimmen, wie etwa ein renommierter Soziologe wie Hartmut Rosa, für den Kirche und Glaube überhaupt nicht aufs Abstellgleis gehören. Also man erlebt an verschiedenen Stellen Ermutigung. Und dann entdecken wir den Schatz der Kirche. Na, jetzt geht's nicht mehr, Katrin. Hanna. Danke. Dann entdecken wir den Schatz der Kirche wieder neu. Sie wissen vielleicht, dass Luther gegen diese ganze Ablass- und Reliquienindustrie mal gesagt hat, der wahre Schatz der Kirche, das ist das Evangelium. So eine seiner 95 Thesen. Also die gute Nachricht von Gottes Liebe und Treue und Suche in Jesus Christus. Das Evangelium schafft Leben, wenn es neu gehört wird. Wir können uns doch darüber austauschen. Wir können das untereinander tun und mit anderen Interessierten. Wir dürfen es verbreiten, wir dürfen es freigebig verschenken, ohne dass es knapp wird. Vertrauen auf Gottes Interesse an seinem Reich. Liebe Jesu zu seiner Gemeinde, zu ihrer Gemeinde, zu uns. Die Bitte um den Heiligen Geist, das sind Schlüssel, aus denen Aufbruch und Neuempfang entstehen kann. Und dann schalten wir bewusst um. Jetzt musst du schalten. Batterie. Haben wir schon gestern Abend überlegt, wann die Batterie ausgeht. Daraus können dann neue Leitideen entstehen. Sie kennen dieses Bild hoffentlich. Für uns in Deutschland ist das ein Schlüsselmoment gewesen. Dass die Leute, die da oben stehen, vorher auf Flüchtende geschossen haben. Und nun plötzlich bricht die ganze Atmosphäre um. Es ist nicht mehr so geblieben. Also es ist auch manches schwierig gewesen, aber dieser Moment war schön. Daraus können also neue Leitideen entstehen. Narrative nennt man das Neudeutsch. Wie klingt diese Leitidee? Unsere Gemeinde zusammen mit den benachbarten Gemeinden, wir wollen gemeinsam neu aus dem Evangelium leben. Wir wollen es ausbreiten, weil die gute Nachricht von Gottes Liebe und Gegenwart, die sagt den Verunsicherten und Suchenden doch niemand anders als wir Christenmenschen. Das ist unsere Motivation und die entsteht als Geschenk des Heiligen Geistes. Sie entsteht, wo wir was akzeptieren, wo wir der Resignation absagen, wo wir auf Schuldzuweisungen verzichten, wo wir in die Stille gehen und wo wir unsere vorhandenen Ressourcen abrufen. Wenn Sie fragen, wenn Sie klagen, wenn Sie beten, wenn Sie sich erinnern und wenn Sie etwas wagen, dann schenkt Gott Bereitschaft und Kraft zu neuem Aufbruch.
Das war zu viel. Eine zurück. Danke.
Und dann mutig etwas wagen. Einfach etwas wagen. Etwas tun. Fehler riskieren und darin Wunder erleben. Tut um Gottes Willen etwas Tapferes, steht als Zitat von Zwingli in der Sakristei des Großmünsters in Zürich. Im Rückblick auf zaghaften Mut bleibt dann meist Staunen und Dankbarkeit. Wenn Sie wollen, nehmen Sie diese Anstöße mit, fotografieren sich das eben. Wo nehmen wir Veränderungen wahr? Wo hören wir neu auf das Evangelium und wie? Gibt es Unterstützung, die uns ermutigen könnte? Gibt es einen Punkt, wo wir umschalten müssen oder schon dabei sind? Und was wollen wir mutig wagen, vielleicht als ersten kleinen Schritt? Vielen Dank fürs Zuhören soweit.